Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und ich soll mich noch ganz kurz vorstellen. Da kommt jetzt ein ganz großer Stilbruch zu dem, was wir jetzt gehört haben. Einige kennen mich ja, aber ich mache das jetzt einfach ganz spontan und ich bin keine so eine gute Sängerin, aber Sie sollen einfach raten, woher ich komme. In die Berg bin ich gern, und da freut sich mein Gmiert, wo die Olmröslern wachsen, und da Enzian bliert, wo die Olmröslern wachsen, und da Enzian bliert. So. Bin immer froh, wenn's rum ist. Jetzt dürfen Sie raten, woher ich komme. Bayern, Österreich, ja, genau. Also zuerst wird immer Bayern geschätzt, also ich bin eine waschechte Österreicherin, aber jetzt schon über 30 Jahre hier in Deutschland. Ja, mein Mann ist sehr viel zu Vortragsreisen unterwegs und jetzt, wo unsere beiden Kinder aus dem Haus sind, zur Ausbildung auswärts, jetzt reise ich meinem Mann so ein bisschen hinterher mit Vorträgen. Aber hier brauche ich nicht reisen, denn diese Gemeinde ist mein geistliches Nest. Und so freue ich mich einfach auch, dass ich ja jetzt die Gelegenheit habe, Ihnen dieses Thema zu bringen. Ich hoffe, Sie sehen da auch noch etwas. Geht so? Alles gut. Ja, Karriere, Einfluss, Geld. Was macht mein Leben wirklich reich? Ich füge noch einen provokanten Titel hinzu. Wie Armut reich macht. Ich hoffe, dass ich mit diesen Titeln etwas Ihr Interesse wecke. Wer will nicht gerne reich sein? Aber die Spannung steigt natürlich, wenn wir uns fragen, wie Armut reich machen kann. Es geht also heute Vormittag um Reichtum. Stellen Sie sich vor, wir wären auf einer Fußgängerzone und ja, da hätten wir eine laufende Fernsehkamera und die Passanten würden so interviewt werden. Wann halten Sie Ihr Leben für reich? Welche Antworten würden denn da kommen? Helene hat sie schon auf die Wand präsentiert. Ja, die einen würden vielleicht sagen, ja, wenn ich fit und vital bin, das macht mein Leben reich. Andere, ich möchte Karriere machen, ich möchte die Erfolgsleiter hochsteigen. Andere, ach, wenn ich nur einen akademischen Titel habe, dann fühle ich mich reich, wertvoll. Oder manche sind bescheidener und sagen, Hauptsache ich habe Familie und eine Ehe und ein gemütliches Heim. Andere wieder, ach, wenn ich doch nur irgendwas Besonderes erfinden könnte und dafür einen Nobelpreis erhalten. Ja, und andere sagen einfach, Hauptsache Geld. Dann kann ich mir doch alles leisten, dann bin ich zufrieden. Ja, wir müssen nun tiefgründiger fragen. Besitzt ein Leben wirklich nur dann das Prädikat reich, wertvoll, wenn diese Dinge erfüllt sind? Wenn es tatsächlich stimmt, dann müssen wir solche Menschen befragen, die alle diese Dinge besitzen. Wir müssen Menschen kennenlernen, die aufgrund dieser Besitztümer vor Zufriedenheit und Glück nur so strotzen. In der Heiligen Schrift werden uns solche Menschen beschrieben, die reich waren, also äußerlich alles hatten. Dazu eine kleine Vorbemerkung jetzt. Ich werde im Laufe dieses Vortrags einige Bibelstellen zitieren. Sie haben sich ja in eine freie christliche Gemeinde einladen lassen und wir sind dafür bekannt, dass wir die Heilige Schrift wirklich als von Gott inspiriert annehmen und wirklich glauben, dass alles, was darin steht, wahr ist. Das als Vorbemerkung. Wir beginnen nun mit dem Leben eines mächtigen Monarchen. Er heißt Salomo. Er lebte circa 1000 Jahre vor Christus und er war eine schillernde Persönlichkeit. Was besaß nun dieser Mann und wie bewertete er selbst diesen Reichtum? Im Buch Prediger, ein literarisches Meisterwerk der Weisheitsliteratur, gibt uns der König selbst wertvolle Auskünfte. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen betrachten. Salomo war reich. Er besaß Macht und genoss großen Ruhm. Salomo war 40 Jahre lang Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom bis an die Grenzen Ägyptens. Aber es ist interessant zu lesen, was er angesichts des Todes selbst über seine Macht und seinen Ruhm schreibt. Er sagt in Kapitel 2, Vers 16, Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen, und man erinnert sich an die einen nicht länger als an die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen. Der Gedanke, dass er nach seinem Tod in Vergessenheit geraten wird, führt ihm so die Vergänglichkeit seines jetzigen Ruhmes, seines Ansehens vor Augen. Salomo war reich. Er vollbrachte gewaltige Leistungen. Während seiner Regentschaft entstanden Prachtwerke. An seinem eigenen Haus baute er 13 Jahre und an einem wunderschönen Tempel 7 Jahre. Er legte sich herrliche Gärten und Parks an. Aber im Alter zieht Salomo Resümee und schreibt über seine vielen Errungenschaften, Prediger 2, Vers 11, Doch als ich mir alles ansah, was ich getan hatte und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war das alles nichtig und ein Jagen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Salomo war reich. Er verwaltete einen großen Besitz. Er erwirtschaftete durch erfolgreiche politische Schritte und kaufmännische Unternehmungen gewaltige Reichtümer. Er besaß 12.000 Pferde und 1.400 Streitwagen und sein jährlicher Gewinn, ich habe das umgerechnet, betrug ungefähr 21 Tonnen Gold jedes Jahr. Doch später kommt er zu der ernüchternden Erkenntnis und fasst das im Prediger 2 zusammen. Ich hasste meine Anstrengungen, die ich unternommen hatte, um etwas zu erreichen. Ich muss es ja doch dem Nachfolger hinterlassen. Ja, noch eins weiter. Geht's nicht? Doch, genau. Und wer weiß, ob dieser weise oder töricht sein wird. Und dennoch wird ihm alles gehören, was ich durch Klugheit und harte Arbeit erworben habe. Das ist sinnlos. Salomo war reich. Er war sehr intelligent und begabt. Er hatte den Ruf, klüger zu sein als alle Menschen auf der Erde. Er verfasste 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Doch nicht einmal diese außergewöhnlichen Begabungen beantworteten die Sinnfrage seines Lebens. Im Prediger 1 sagt er, So habe ich mir vorgenommen, zu erkennen, was Wissen wirklich ist und zu erkennen, was Verblendung und Unwissen wirklich sind. Ich erkannte, dass auch dies ein Jagen nach Wind ist. Salomo war reich. Er verwehrte sich kein Vergnügen. Er hatte, nicht erschrecken, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Doch selbst die größten Genüsse gaben seinem irdischen Leben nicht das Prädikat reich. Er sagte, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. Welches Fazit können wir aus dem Leben Salomos ziehen? Wenn ein reiches, wertvolles, sinnerfülltes Leben das Resultat von gutem Aussehen, Bewunderung, Leistung, Erfolg, Status, Anerkennung und sexueller Befriedigung ist, dann wäre Salomo der glücklichste Mensch auf der Welt gewesen. Aber im Buch Prediger beschreibt der König, wie vergeblich es ist, den wahren Reichtum des Lebens auf oberflächlichem Niveau zu suchen. Er fasst alle irdischen Reichtümer zusammen und bezeichnet sie wie folgt: Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Wie kommt Salomo zu diesem vernichtenden Urteil? Im Prediger 5 äußert er diese unumstößliche Wahrheit, die wir auch in diesem wunderschönen Lied gehört haben. Nackt, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht mal eine Handvoll mitnehmen. Das ist doch eine ganz üble Sache. Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Ob ein Leben wirklich reich und sinnerfüllt ist, lässt sich scheinbar nicht an diesen vergänglichen Dingen festmachen. Wir halten fest, als erstes, angesichts des Todes wird für den Menschen alles bedeutungslos, weil es eben keinen bleibenden Wert hat. In Prediger 6, Vers 7 gibt Salomo eine zweite tiefgründige Wahrheit weiter. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, und doch wird seine Sehnsucht nicht gestillt. Salomo redet von einer Sehnsucht, die der irdische Reichtum nicht stellen kann. Wir stellen also fest, all diese Güter, die Salomo in Hülle und Fülle besaß, machen nicht den Reichtum eines wertvollen Lebens aus. Sie geben keine letzte Befriedigung. Die Sehnsucht nach etwas Bleibendem und Unvergänglichem kann einfach dadurch nicht gestillt werden. Salomo kommt zu der sehr wichtigen Erkenntnis: Alles Gute, das wir im Leben selbstverständlich auch genießen können und dürfen, kann aber mich letztlich nicht bis ins tiefste Innere befriedigen. Kennen Sie das auch? Können Sie sich vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich mit Salomo identifizieren? Ein paar Beispiele. Man lernt für eine Prüfung, man besteht ein Examen, legt eine super Masterarbeit hin. Es hat viel Anstrengung, Opfer und Mühe gekostet. Aber nach einer Zeit ist das Erfolgsgefühl verblasst. Das Zeugnis, das Dokument verschwindet dann irgendwo im Aktenordner. Oder man hat für einen Wettkampf eifrig trainiert, in der Trainingsphase auf vieles verzichtet und tatsächlich, man erringt den Sieg. Der Pokal steht ganz stolz im Regal. Man freut sich, aber auch dieses Erfolgsgefühl hält nicht ewig an. Oder man wird am Arbeitsplatz befördert, rutscht eine Etage höher, sogar das Gehalt wird aufgestockt. Doch auch die Freude darüber ist nicht dauerhaft. Vielleicht hat man mit viel Fleiß und Einsatz ein Haus gebaut und trotzdem scheint auch dieser Besitz nicht dauerhaft zufriedenzustellen. Selbst Beziehungen, von denen man sich wahres Glück erhofft hat, stillen nicht die tiefste Sehnsucht. Sie geben keine letzte Sinnerfüllung. Man ist einfach nie angekommen. Man ist nie wirklich gesättigt. Man ist immer auf der Suche nach mehr. Salomo gibt uns eine vorläufige Antwort auf das Problem. Ich reiße es jetzt nur an und werde dann später nochmal drauf eingehen. In Prediger 3 schreibt er: Gott hat Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Nur dass der Mensch dieses Werk nicht ergründen kann. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir nach etwas Bleibendem, nach etwas Ewigem verlangen. In unserem Herzen lebt eine Sehnsucht nach mehr, auch wenn wir sie nicht konkret beschreiben und benennen können. Es ist, als ob wir einen Schlüssel im Herzen haben, der nach dem richtigen Schloss verlangt. Eine tiefe Sehnsucht, die befriedigt werden will. Dazu auch später mehr. Wir wechseln jetzt die Szene und gehen ins Neue Testament. Wir skizzieren auch da kurz das Leben dreier Männer, die äußerlich sehr reich waren. Und ihr Verhalten beweist aber, dass auch sie der irdische Reichtum nicht ausgefüllt hat. Sie sind mit ihrem Leben trotz der vielen Besitztümer nicht zufrieden. Sie sehnen sich nach mehr. Wir beginnen mit einem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Er stellt Jesus die Frage: Was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Wir wollen uns erstmal über diese Fragestellung freuen. Ein junger Mann, der mitten im Leben steht, wohlhabend, gut situiert. Doch er spürt, dass sein Reichtum, die Sehnsucht nach einem Leben mit besonderer Qualität, nicht stillen kann. Er sehnt sich nach mehr. Er will mehr, als ihm das Wohlstandsleben bis jetzt geboten hat. Er hat sich bemüht, dieses Leben durch das Halten vieler Gebote zu erlangen. Doch hat er es auf diesem Weg nicht gefunden. Er ist reich und doch arm und leer. Wir kommen zu einem nächsten Mann. Ein reicher Steuerbeamter sucht Jesus. Um Jesus zu sehen, steigt dieser kleinwüchsige, reiche Mann sogar auf einen Baum. Er ist reich und doch, er sehnt sich nach mehr. Und ein dritter Mann, ein reicher Politiker und Theologe, besucht Jesus. Nikodemus ist ein angesehenes Mitglied des damaligen jüdischen Kirchenparlaments. Er ist sehr gottesfürchtig und auch vermögend. Aber seine Position, sein Reichtum, seine Gelehrsamkeit, sein Einfluss reichen nicht aus, um diesen Mann innerlich zur Ruhe zu bringen. Bei Nacht sucht er Jesus auf und wird von ihm unterwiesen. Er ist reich, sogar reich an Frömmigkeit und doch arm. Etwas Entscheidendes fehlt ihm. Ja, und dann möchte ich noch aus einer Zeitung, die ich im Dezember in Kärnten gelesen habe, da war ich ganz platt, wollte ich noch einen Ausschnitt vorlesen. Und zwar von einem Mann, der schreibt von Sex und Sünde in Gottes Arme. Es gab eine Zeit im Leben dieses Mannes, er heißt Andreas Schutti aus Linz, da sagt er, da spielten meine Kinder daheim mit 500 Euroscheinen. Das Geld lag einfach so offen herum. Er hatte ein Anwesen, das er heute als Villa Größenwahn bezeichnen würde, mit fast 1000 Quadratmeter Wohnfläche, einer eigenen Anfahrtstraße, Indoorpool und Tennisplatz. Seine Erfolgsgeschichte: Er hatte sich eine Diskokette aufgebaut. 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr waren keine Seltenheit. Mit 30 war er mehrfacher Millionär. Ohne Ausbildung, aber schlau und fleißig, schaffte er den Sprung vom Kellnerlehrling zum Multimillionär. Einst bescheiden, dann größenwahnsinnig. Alles wurde protziger und größer. Autos, Frauen. Doch dieses unmoralische Leben ging nicht spurlos an ihm vorüber. Geld, Macht, Erfolg, Luxus. Er war hin und her gerissen zwischen dem Geschäft, der Familie, seiner Sex- und Pornosucht. Das alles machte ihn kalt. Aber im Gegensatz dazu brannte das Feuer der Sehnsucht nach einem inneren Frieden in ihm. Den konnte er sich mit Geld nicht kaufen und bei keiner Frau finden. Er sagt, ich war so unglücklich und verzweifelt und wollte mir das Leben nehmen. Und hier steht dann arm und doch reich und doch arm. Ja, hat mich bewegt. Diese Männer mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, waren alles Menschen auf der Suche nach mehr. Sie fühlen ihre innere Armut. Sie sind nicht zufrieden. Trotz ihres Reichtums spüren sie das Vakuum in ihrem Herzen. Sie begreifen, dass dieser Reichtum auf, ja, dieses Gründen auf Vergängliches nicht ausreicht. Und diese Männer, die suchen. Und das Interessante ist, sie suchen bei Jesus. Warum kommen reiche Menschen zu Jesus? Was ist das Faszinierende an dieser Person? Warum hat Jesus so eine Anziehungskraft? Und damit kommen wir zur Hauptperson dieses Vortrags. Von dem Sohn Gottes heißt es im Korintherbrief: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Aus diesem Bibelvers habe ich auch den Titel entnommen. Und wir wollen jetzt diesen Vers Schritt für Schritt miteinander betrachten. Die erste Aussage, die über Jesus gemacht wird, ist, dass er reich war. Wenn wir aber sein irdisches Leben anschauen, dann stellen wir doch fest, dass das absolut nicht der Fall war. Wann war denn dann Jesus reich? Jesus Christus hatte vor seiner Menschwerdung wahren Reichtum im Himmel genossen. Seine Präexistenz war von Reichtum gekennzeichnet. Ein paar Takte dazu. Jesus war reich durch seine herrliche Stellung im Himmel. An diesem Ort war er von himmlischen Heerscharen umgeben, die ihn anbeteten. Er war reich durch seine Beziehung zum Vater. Die beiden waren eins, nachzulesen in Sprüche 8. Jesus war reich durch seine göttlichen Eigenschaften. Er war wie der Vater allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Jesus war reich durch seine makellose Existenz. Jesus litt im Himmel nicht unter den menschlichen Begrenzungen eines irdischen, vergänglichen Körpers. Doch im Himmel wurde ein über Jahrtausende verborgener Ratschluss gefasst. Jesus Christus sollte diesen wunderbaren Ort, diesen Himmel verlassen, um eine besondere Mission auszufüllen. Er sollte nämlich die Folgen, die der Sündenfall angerichtet hat, wieder aufheben. Nun kommen wir zu einem Thema, das in der Theologie kontrovers diskutiert wird. Was hat es mit diesem Sündenfall auf sich? Wir halten uns an Römer 5, Vers 12. Da steht: Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, durch Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ein amerikanischer Autor schreibt: Die Bibel sagt, dass wir geschaffen wurden, um im Garten Gottes zu leben. Das war die Welt, für die wir gemacht wurden. Ein Ort, an dem es keinen Abschied von geliebten Menschen gibt. Hab gerade gehört, vor ein paar Tagen ist ein geliebter Mensch gestorben. Kein Verfall, und es gab dort auch keine Krankheit. Dort lebte man vor dem Angesicht Gottes in seiner Gegenwart. Dort sollte man die wunderbare Gemeinschaft mit dem Schöpfer genießen, seine Majestät anbeten und ihm dienen. Das war unser ursprüngliches Zuhause und unsere ursprüngliche Bestimmung. Doch die Menschen wollten Gottes Einmischung nicht. Sie wollten nicht unter seiner Autorität leben. Und so wandten sie sich ab, sündigten und verloren ihr Zuhause. Die Verbannung von diesem Ort der Gemeinschaft brachte uns Menschen den zeitlichen und ewigen Tod, sprich die Trennung von Gott für alle Ewigkeit. Ja, und seither, so sagt die Bibel, waren und sind wir Verbannte auf der Wanderschaft. Das heißt, wir leben seither in einer Welt, die unsere tiefsten Sehnsüchte nicht befriedigen kann. Wir sehnen uns nach heilen Körpern, doch wir sind seit dem Sündenfall Krankheit, Alter und Tod unterworfen. Wir sehnen uns nach bedingungsloser Liebe, die Bestand hat, doch alle unsere Beziehungen sind irgendwo dem Chaos und der Vergänglichkeit unterworfen. Wir verlassen und werden verlassen. Wir sehnen uns danach, durch unsere Arbeit etwas in der Welt zu bewirken. Durch unsere Hoffnungen und Träume können wir nie völlig verwirklichen. Wir mögen alle Kraft darauf verwenden, das Zuhause, das wir verloren haben, wiederherzustellen. Doch es existiert nur in der Gegenwart des himmlischen Vaters, dem wir entflohen sind. Und nun die frohe Botschaft, um die Menschen von dieser Verbannung wieder heimzuholen, musste es jemanden geben, der die Trennung, die die Sünde verursacht hat, wieder aufhebt. Es musste jemand sein, der stellvertretend für die Menschheit die Strafe für ihre Sünden auf sich nimmt. Es musste aber ein sündloser Mensch sein. Und niemand auf der Erde war und ist jemals ohne Sünde. Und nun fand im Himmel zwischen Gott und Jesus eine Vereinbarung statt. Jesus war der Reine und Makellose. Und er war bereit, das Schuldproblem aus der Welt zu schaffen. Er wollte derjenige sein, der für uns verlorene Sünder stellvertretend die Strafe auf sich nimmt, damit wir wieder heimkommen können. Jesus war bereit, seine Herrlichkeit, seinen Reichtum beim Vater zu verlassen. Er erniedrigte sich selbst und nahm Menschengestalt an. Jesus wurde arm für uns. Jesus wurde arm für uns. Welche Gesichter hatte seine Armut? Jesus wurde arm geboren. Er wurde als Fötus in den Leib der Maria gelegt und kam in ärmlichen Verhältnissen in einer Krippe liegend zur Welt. Jesus hatte eine niedrige soziale Stellung. Er war kein Königssohn. Er war ohne angesehene Stellung in dieser Welt. Als Sohn eines Zimmermanns arbeitete er bis zum 30. Lebensjahr in der Werkstatt seines Vaters. Er machte keine steile Berufskarriere. Er war und blieb ein einfacher Handwerker. Jesus besaß auch keine irdischen Reichtümer. Er führte ein armes Leben, ohne gesicherte Existenz, ohne Eigenheim, kein Wohlstandsleben. Jesus war auch nicht angesehen. Er war 3 Jahre lang ein mittelloser Wanderprediger, der von der Unterstützung anderer Menschen lebte. Sein irdisches Leben endete würdelos, verspottet, gegeißelt, geschlagen und dann grausam gekreuzigt. Jesus erreichte auch kein hohes Alter. Er kannte alle menschlichen Begrenzungen und starb im Alter von 33 Jahren. Damit war sein Auftrag erfüllt. Ja, Jesus wurde arm. Warum wurde er arm? Warum diese Erniedrigung? Liebe Gäste, Jesus wurde arm für dich und für mich aus Liebe zu uns. Das war sein einziges Motiv, die Liebe zu uns Menschen. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Ich möchte die Tat Christi an einer Geschichte verdeutlichen. Sie symbolisiert in wunderbarer Weise die Liebe Gottes. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, ich habe sie in einem Buch gelesen. In einer kleinen Stadt war einmal ein Mann angestellt, der die Drehbrücke über einen Fluss zu bedienen hatte. Über die Brücke führte ein Eisenbahngleis. Der Wärter musste die Brücke offen halten, damit die Schiffe freie Fahrt hatten. Sobald ein Zug kam, sollte er einen Signalton geben und die Brücke herunterlassen. An einem schönen Samstagmorgen nahm dieser Mann seinen kleinen Sohn mit zu seiner Arbeitsstelle. Der Kleine spielte am Flussufer, ließ Steine über das Wasser hüpfen und schaute den Fischern zu. Kurz vor Mittag sollte ein Personenzug vorbeifahren. Der Mann bereitete alles Nötige vor, um die Brücke herunterzulassen. Der Zug sollte gut über den Fluss gelangen. Als er einen Blick über die Brücke warf, sah er, dass ein kleines Kind es irgendwie geschafft hatte, über die Absperrung zu klettern. Er spielte genau an der Stelle, an der die Brücke herunterkommen sollte. Und als er genauer hinsah, stellte er zu seinem unermesslichen Schrecken fest, dass es sein eigener Sohn war. Verzweifelt rief er seinen Namen, so laut er konnte. Aber die Geräusche des herannahenden Zuges übertönten seine Rufe. Er wusste, dass er eine schnelle Entscheidung treffen musste. Ließ er jetzt die Brücke hinab, musste sein Sohn sterben. Tat er es aber nicht, kämen alle Menschen im Zug um, wenn dieser ins Wasser stürzte. Er hatte keine Zeit mehr zum Nachdenken. Aus tiefster Seelenqual, schreiend, legt der Mann den Hebel um. Und die Brücke kam herunter, gerade noch rechtzeitig, bevor der Zug über sie dahin brauste. Sein Sohn war sofort tot. Die Passagiere lächelten und winkten ihm zu, während der Zug an dem Mann in dem Kontrollhäuschen vorbeifuhr. Der Vater stand mit gesenktem Kopf da und nahm nichts mehr wahr. Das ist die Geschichte der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott hat bestimmt, dass er seinen Sohn aus Liebe zu uns Menschen hingeben wollte. Er tat es sogar für solche wie die Passagiere im Zug, die das überhaupt nicht gemerkt haben. Wie würden sich diese Passagiere fühlen, wenn sie erfahren würden, was der Brückenwärter für sie getan hat? Liebe Gäste, heute mit dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen sagen, was Jesus Christus für uns Menschen getan hat. Er hat aus Liebe zu uns sein Leben geopfert. Er wurde die Brücke zu Gott, damit wir wieder heimkommen können. Jesus Christus hat sich geopfert, um uns wahren Reichtum zu schenken. Wir sollen durch seinen Reichtum, durch sein Opfer am Kreuz wirklich reich werden. Das ist die dritte Aussage in unserem Vers. Da er reich war, wurde er um unseretwillen arm, damit wir oder ihr durch seine Armut reich werdet. Gott möchte, dass wir reich werden. Aber heißt das nicht gleichzeitig, dass Gott uns Menschen grundsätzlich, egal welche irdischen Reichtümer wir besitzen, als arm bezeichnet? Warum bezeichnet Jesus Christus jeden Menschen als arm? Wir sind arm, durch unsere Trennung von Gott. Getrennt von Gott sind wir auf uns alleine gestellt. Wir haben keinen letzten Halt, keinen Wert, keine Bedeutung, die eben über dieses Leben hinausreicht. Wir sind mit uns alleine und drehen uns ständig um uns. Und diese Selbstumkreisung, die macht sehr arm. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge. Wir sind arm durch unsere Sünden. Unser Leben ist belastet mit Lüge, Betrug, Neid, Hass, Streit und Unversöhnlichkeit. Wir werden getrieben von Geld und Machtgier, falschem Ehrgeiz und Egoismus. Wir jagen nach Vergnügen und nehmen dabei Schaden an Leib und Seele. Salomo sagt im Prediger 4, Vers 4, und ich sah alles Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Und über den Reichen sagt er, der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Wir quälen uns ab. Und in einem Lied heißt es, wir suchen, was wir nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen doch belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wir sind arm, durch unsere mühseligen Anstrengungen Frieden mit Gott zu erhalten. In jeder Religion muss man viel tun, viel leisten, um die Annahme eines höheren Wesens zu erwirken. Martin Luther hat sich auf den nackten Zellboden gelegt. Er ist kniend die Stufen zum Petersdom hinaufgerutscht, um einen gnädigen Gott zu erhalten. Es ist wirklich ein armes Leben, das in ständiger Angst vor Gott lebend und durch Dogmen und Regeln gepeinigt wird. Wir sind arm durch unsere Orientierungslosigkeit. Wir suchen alle in irgendwelchen möglichen Ideologien, um den Sinn des Lebens zu finden und Antwort auf unsere Lebensfragen zu erhalten. Wo wird nicht überall gesucht? In der Wissenschaft, in der Esoterik, in den Religionen, im Humanismus, in der Philosophie. Aber die Suche hört einfach nicht auf. Wir spüren, dass wir nie angekommen sind. Wir haben nicht heimgefunden. Wir sind arme Leute, ständig auf der Suche. Wir sind arme Leute durch unsere fehlende Hoffnung. Wir sind arm, weil wir auf der Jagd sind, um alles aus diesem Leben rauszuholen, was nur geht. Wir haben keine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Was passiert mit uns, wenn sich der Sargdeckel über uns schließt? Wo geht es mit meinem Leben hin? Heinrich der VIII. Sagte vor seinem Tod, so, nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Und Kardinal Mazarin sagte am Ende seines Lebens, O meine Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Wir sind arm durch unsere ewige Verlorenheit. Wir sind arm, weil jeder von uns die Hölle, die ewige Gottesferne verdient hat. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, bekennt angesichts seines Todes, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Und Sir Thomas Scott, Präsident des englischen Oberhauses, sagte vor seinem Tod, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Wir sind tatsächlich sehr arm. Aus Gottes Sicht sehr arm, auch wenn wir hier die größten Reichtümer besitzen. Aber, doch, kommt jetzt. Gott will uns reich machen. Gott will unsere Armut, unser Minus in ein Plus verwandeln. Was ist nun dieser Schlüssel zu diesem Reichtum? Wie erhalten wir ganz konkret Anteil an diesem Reichtum? Ja, liebe Gäste, es gibt diesen Schlüssel, der uns die Tür zu diesem wahren Reichtum öffnet. Und der ist so schwer zu verstehen und doch so einfach. Ich muss zu meiner Armut stehen. Ich muss zugeben, dass ich wirklich arm bin, sündhaft und verloren, und dass ich als Geschöpf von einem Schöpfer abhängig bin. Das ist der Schlüssel. Ich muss leer werden von aller Selbstgerechtigkeit. Ich muss mit meinen Selbsterlösungsversuchen vor Gott kapitulieren. Das ist schmerzlich. Das ist nicht schön. Ich bin diesen Weg vor fast 35 Jahren gegangen, als ich erkannte, dass ich mit meinem Leben vor Gott nicht bestehen kann. Wie viel Not kam in mein Leben ohne ihn. Es war im Oktober 1980, als ich vor meinem Kruzifix niederkniete. Ich schrie zu Gott: Wenn es ihn wirklich gibt, soll er es mir irgendwie zeigen. Wie elend und arm fühlte ich mich damals. Ich erkannte, dass ich mit meinem Leben, trotz meiner religiösen Rituale und auch als katholische Religionslehrerin, vor Gott nicht bestehen konnte. Diese Selbsterkenntnis, die ging mit einem tiefen Zerbruch einher. Aber das große Aber: Gott möchte reich machen. Und wir lesen in der Bergpredigt: Glückselig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig. Glückselig heißt zufriedengestellt sind die, die geistlich arm sind. Die Erkenntnis der eigenen Armut, die treibt uns in die Arme Gottes, wo der wahre Reichtum liegt. Wir dürfen zu Gott kommen und rufen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und in diesem Augenblick passiert was Gewaltiges. Denn im Römerbrief heißt es: Jesus ist reich für alle, die ihn anrufen. Wenn wir Jesus Christus anrufen und ihn bitten, uns von unseren Sünden und von unserer Verlorenheit zu retten, dann hören wir die Worte Gottes: Du hast dich selbst erniedrigt. Du bist in deinen Augen arm geworden. Du hast Gnade gefunden. Du hast an das stellvertretende Opfer geglaubt. Deine Schuld ist bezahlt. Du hast das Erlösungswerk für dich persönlich in Anspruch genommen. Du bist erlöst. Die Trennung ist aufgehoben. Ich erkläre dich für gerecht. Ich erhöhe dich. Du bist nun berufen, Gemeinschaft mit mir zu haben. Du bist daheim angekommen. Und nun gebe ich dir Anteil an allen himmlischen Gütern. Du wirst reich, reich durch deine Liebesbeziehung zu mir. Ja, die Beziehung zum lebendigen Gott, das ist dieser unsichtbare Reichtum, die neue Lebensqualität, mit der Gott uns alle beschenken möchte. Die Beziehung zu Gott, sie stillt die tiefsten Sehnsüchte nach Geborgenheit, Liebe, Annahme und Bedeutung. Wir sind dann tatsächlich durch seine Armut reich geworden. Blaise Pascal, der gläubige Mathematiker, hatte recht, als er sagte: Das Glück ist weder außer uns noch in uns. Es ist in Gott. Und wenn wir es in ihm gefunden haben, so ist es überall, also auch außer uns und in uns. Nun schauen wir uns in einem letzten Teil diese himmlischen Güter an, mit denen Gott unser Leben reich machen will. Was sind diese himmlischen Güter? Wir werden reich, weil wir mit dem kostbaren Blut Christi erkauft sind. Wenn Sie eine teure Vase kaufen, eine kostbare Uhr, irgendeinen wertvollen Gegenstand, für den Sie viel Geld ausgegeben haben, wie vorsichtig würden Sie mit diesem Gegenstand umgehen? Ja, und wir sind mit dem Blut Christi, es gibt keinen höheren Preis für uns, erkauft von der Sünde, von der Verlorenheit. Und das gibt uns Wert. Wir bekommen Bedeutung durch das, was wir Gott gekostet haben, um wieder in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Wir werden reich, Kinder des allmächtigen Gottes. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir Kinder eines Präsidenten oder einer hochgestellten Persönlichkeit wären? Wir werden zugehörig zu einer ganz vornehmen Familie. Wir werden Gottes Kinder. Wir erhalten eine neue Identität, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Wir werden reich, heilig und gerecht. Wir wären doch alle gerne makellose Leute. Aber Gott will durch die Bekehrung uns zu Heiligen und Gerechten machen. Juristisch gesehen erhalten wir durch eine tadellose Stellung. So sehr will Gott die, die umkehren, adeln. Wir werden reich, ewig von Gott geliebt. Wir sehnen uns alle so nach Liebe. Und Gott wird uns mit seiner unwandelbaren, bedingungslosen Liebe immer treu bleiben. Wir werden bis ans Lebensende und darüber hinaus geliebt sein. Gott liebt uns und möchte Gemeinschaft mit uns haben, vor allem wenn wir sein Wort lesen. Wir werden reich mit vielen Segnungen beschenkt. Wir erhalten Vergebung der Lebensschuld. Ein gutes, reines Gewissen. Ist das nicht ein kostbares Geschenk, nochmal neu anfangen zu können? Ja, wir werden reich, Gesandte an Christi Stadt. Wir hätten alle gern einen super guten Job, der uns ausfüllt. Wer zu Jesus kommt, wird Botschafterin. Er wird Licht und Salz in dieser Welt. Er möchte dann, dass andere Menschen auf Gottes Liebe aufmerksam gemacht werden. Wissen Sie, die Frauen heute in der Küche, die um 6 Uhr schon hier waren, die wurden für diesen Dienst nicht bezahlt. Die haben das aus Liebe zu ihnen gemacht, um ihnen die Gelegenheit zu geben, Gottes Wort zu hören. Gestern, als ich hierher kam, waren viele Frauenhände, jung und ältere, tätig, um ihnen so eine wunderschöne Dekoration zu bescheren. Aus Liebe zu ihnen, damit sie sehen, wie wertgeschätzt jede einzelne von ihnen ist. Ja, wir möchten gerne andere darauf aufmerksam machen, dass Gott sie liebt. Das ist unser wirklicher Beruf. Und der bringt nicht unbedingt eine gesellschaftliche Anerkennung. Das muss man schon dazu sagen, ja. Und manche Christen in anderen Ländern werden mit dieser Berufung, mit dieser Aufgabe sogar verfolgt. Ja, und kommen ins Gefängnis. Das möchte ich auch nicht verschweigen. Wir werden reich, weise gemacht. Wir möchten doch alle kluge Leute sein. Aber wissen Sie, wenn wir die Bibel studieren, dann lernen wir die absoluten Wahrheiten über Zeit und Ewigkeit kennen. Und es ist ein wunderbares Privileg, wenn wir Maßstäbe für dieses Leben erhalten und unseren absoluten Werten orientieren können, heute, wo alles im Schwimmen ist. Wir werden reich, wir bekommen Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Wie viele Menschen sind heute einsam? Deswegen läuft doch auch ständig das Radio, der Fernseher oder der PC. Keiner will von uns alleine sein. Aber wenn wir uns zu Gott bekehren, dann werden wir Gemeinschaft haben mit Gleichgesinnten, mit denen wir Freud und Leid miteinander teilen können. Und das Allerwichtigste, wir werden frei von der Verdammnis. Ja, wir verdrängen doch alle gerne die Gedanken an den Tod. Aber wenn wir unser Leben Gott geben, wenn wir rufen, sei mir Sünder gnädig, nimm mich an, dann brauchen wir uns vor dem Tod nicht mehr zu fürchten. Eine wunderbare Zukunft wartet auf uns. Wir werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Und in der Gemeinschaft mit ihm werden wir zur Ruhe kommen. Und unsere Bedeutung und Sicherheit bei ihm werden wir in Vollkommenheit gestillt bekommen. Und aus Dankbarkeit für diese vielen Reichtümer kann man doch gar nicht anders, als zu sagen, Herr, nimm mein kleines Leben, es soll zu deiner Ehre gelebt sein. Durften Sie erkennen, wie wertvoll es ist, für Zeit und Ewigkeit dem Sohn Gottes was zu Füßen zu legen? Ihre vermeintlichen Schätze und zuzugeben, ja, ich bin auch arm, aber ich möchte reich werden. Durch den Glauben an Jesus Christus, der für sie arm wurde, können sie den wahren Reichtum empfangen. Ich ermutige sie von ganzem Herzen, an den göttlichen Quellen zu suchen. Unser Leben ist wirklich dann reich gesegnet, egal welchen irdischen Stand ich hier einnehme, ob vermögend oder arm, gesund oder krank, ledig oder verheiratet, geschieden oder verwitwet, ob gut aussehend oder nicht, ob ich viel leisten kann oder wenig. Um ein Missverständnis vorzubeugen, natürlich dürfen wir auch alle unsere irdischen Segnungen genießen. Einen interessanten Beruf, ein hohes Einkommen, eine Familie, ein gemütliches Heim. Es ist kostbar, wenn wir diese Dinge wirklich genießen können. Am irdischen Reichtum an sich wirklich ist nichts Schlechtes. Doch wenn wir unseren wahren Reichtum, unsere Identität und die Stillung unserer tiefsten Sehnsüchte und unsere Sicherheit von diesen Dingen abhängig machen, unterstrichen, abhängig machen, ich sage Ihnen, dann kann man beim Verlust eines dieser irdischen Reichtümer in die tiefsten Tiefen fallen. Dann ist mir nämlich der Boden unter den Füßen weggerissen. Darum geht es. Darum geht es. Was gibt mir letztlich wirklich Halt? Noch einmal das kostbare Versprechen Gottes. Er war reich und wurde um unsretwillen arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Wir schauen noch jetzt ganz kurz zum Schluss unsere Männer an. Haben sie den Reichtum gefunden? Wie war es mit Zachäus? Der reiche Mann, der auf den Baum klettert, um Jesus zu begegnen. Er nimmt Jesus als Herrn und Retter in sein Leben auf. Er hat erkannt, dass ihn die Geldgier nicht glücklich gemacht hat. Er hat seine Armut erkannt. Er ist es leid, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sie zu betrügen. Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Er kommt nämlich sofort zu Jesus. Sein Leben hat den wahren Reichtum gefunden. Und so kann er auch den falschen Reichtum loslassen. Er will sogar seine Betrügereien wieder gut machen. Den Betrogenen will er den Schaden vierfach ersetzen und den Armen die Hälfte seines Vermögens schenken. Den wahren Reichtum gefunden? Andreas Schutti, von Rast und Ruhelosigkeit getrieben, lernte einen Gärtner kennen, der ihn faszinierte. Der strahlte so eine Ruhe aus. Und dann fragte er ihn, warum bist du so relaxed? Und er sagte, der Gärtner, ich lese in der Bibel. Und bald darauf fand sich Andreas Schutti in einer ländlichen Bibelstunde wieder. Er, der einstige Multimillionär, saß mit Hausfrauen zusammen, betete und las im meistgekauften Buch der Welt. Heute, sagt Schutti, ich führe eine lebendige Beziehung mit Jesus. Ich lasse ihn Herr sein. Ich habe den ersehnten Frieden gefunden. Liebe Gäste, auch Sie können heute zu Gott kommen und ihm im Gebet Ihre Armut, Ihre Sünde und Verlorenheit bekennen. Jesus wartet auf Sie. Ja, und wer sein Leben Jesus Christus anvertrauen möchte oder einfach weiter darüber nachdenken, dem würde ich gern nach der Veranstaltung hier vorne, kann er zu mir kommen, einfach noch so ein Heft als kleine Ergänzung zum Vortrag noch mitgeben. Wir kommen zur nächsten Person, Nikodemus. Das Nachtgespräch mit Jesus lässt diesen Mann nicht mehr los. Bei diesem Gelehrten ist ein Prozess in Gang gekommen. Er beobachtet Jesus länger, vielleicht sogar 3 Jahre lang. Aber als Jesus stirbt, ist er derjenige, der Pilatus um den Leichnam bittet. Aus historischen Quellen wissen wir, dass Nikodemus ein Anhänger Jesu wurde. Er gab seine Stellung als reicher Pharisäer auf. Als Wanderprediger starb er äußerlich arm, aber innerlich reich. Liebe Gäste, Sie sagen vielleicht, ich habe heute viel über Jesus gelernt, aber ich brauche noch Zeit, um zu glauben, dass er wirklich der einzige Weg und die Brücke zu Gott ist. Ich mache Ihnen Mut. Treffen Sie sich mit Menschen, von denen Sie wissen, dass sie die Bibel ernst nehmen. Besuchen Sie einen Bibelkreis und lesen Sie selbst in der Heiligen Schrift. In den 4 Evangelien kann man Jesus Christus wunderbar kennenlernen. Ja, und zum Schluss der reiche Jüngling. Dieser Bericht endet traurig. Er kam zu Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Jesus weiß, dass das Herz dieses jungen Mannes am irdischen Reichtum hängt. Um eine andere Lebensqualität zu erhalten, fordert Jesus diesen Mann individuell auf, seinen ganzen irdischen Reichtum an die Armen zu verschenken. Doch dieser Preis war diesem Mann zu hoch. Der irdische Reichtum hält ihn gefangen und so geht dieser junge Mann traurig von Jesus weg. Hoffentlich gibt es niemanden von Ihnen, der zu dieser Gruppe von Menschen gehört, die das Liebesgebot Gottes auslegt. Hoffentlich ist niemanden von Ihnen der irdische Reichtum, egal welcher Art, wichtiger als der unvergängliche Reichtum, den Gott uns anbietet. Den wahren Reichtum verpasst. Jesus warnt einen reichen Kornbauer, der gerade dabei war, seinen wachsenden irdischen Gütern neuen Scheunen zu bauen. Er sagt zu sich, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du angehäuft hast? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Sind Sie reich für Gott? Ich möchte Sie innig bitten, warten Sie nicht bis zur Todesstunde. Peter Alexander Ustinov, ein britischer Künstler, das habe ich gestern erst gelesen, sagte, es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ich komme zum Schluss. Liebe Gäste, Jesus Christus zu kennen und ihn zu lieben, das ist der wahre Reichtum des Lebens. Der Apostel Petrus nennt Christus die Kostbarkeit und Paulus nennt ihn den Schatz. Mit Jesus Christus durch das Leben zu gehen, ihn immer besser kennenzulernen und ihm zu dienen, das ist wahrer Reichtum. Und macht ein Leben wertvoll. Und Menschen, die hier mit ihm leben, die sterben auch anders. Für sie verliert der Tod seinen letzten Schrecken. Denken wir nochmal an die Geschichte des Brückenwärters zurück, der seinen Sohn für die Zugpassagiere geopfert hat. Nehmen wir einmal an, wir würden zu den Passagieren gehören. Wohlbehalten daheim angekommen, hören wir im Radio, was auf unserer Zugstrecke passiert ist. Was würden Sie tun? Würden Sie diesem Mann nicht ein Leben lang dankbar für seine Tat sein? Und was würde wohl der Brückenwärter von solchen denken, die ihm nie dankten, die nicht einmal anerkannten, wie gewaltig und selbstlos seine Entscheidung war? Ich darf Sie zum Schluss fragen, wie gehen Sie ganz persönlich mit Gottes Liebesgeschenk um? Wir gehen auf Ostern zu. Ignorieren Sie dieses Opfer? Belächeln Sie Gottes Rettungstat? sträuben sie sich gegen die Wahrheit, dass der Kreuzestod auch für sie persönlich notwendig war? Oder sehnen sie sich jetzt nach mehr? Vertrauen Sie Jesus Ihr Leben an und kommen Sie heim zum Vater. Dann wird Ihr Leben wirklich reich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wir hören jetzt diesen Bibelvers im Lied.